Herz 87.9 im Gespräch.
Mitten am Tag um 15.37 Uhr auf Herz 87.9. Hier ist Andreas Hermwille. Hallöchen. Es ist vorlesungsfreie Zeit und für viele von euch heißt das nicht nur Freizeit, sondern auch das Fertigstellen von Hausarbeiten oder sogar Abschlussarbeiten. Wie geil das bei diesem Wetter ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das stecke ich nämlich auch gerade drin. Und es mag sein, dass ihr noch grübelt, egal wo ihr jetzt auch im Studium seid, will ich an der Uni eigentlich bleiben? Will ich hier noch weiter studieren? Habe ich vielleicht sogar Bock mal zu forschen, also auch noch zu promovieren? Und in der kommenden Stunde will ich da mit jemandem drüber reden, der diese Entscheidung schon mal getroffen hat und gesagt hat, er will an der Uni bleiben und sich einem Forschungsthema widmen. Und der ist jetzt bei mir, es ist Timo Kordals. Hallo Timo.
Einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
Timo, du promovierst am SciTech in der Forschungsgruppe Cognitronics. Es geht bei dir, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, Robotern beizubringen, ihre Umgebung zu erkennen. Stimmt das erstmal so?
Das stimmt ziemlich genauso. Also es geht darum, wirklich autonomen Systemen, also was eben Roboter sind, beizubringen, wie sie denn ihre Umgebung zu interpretieren haben. Ne? Also genauso wie wir Menschen das eben tun, wie wir Sachen kennenlernen, wie wir Objekte kennenlernen, wie wir wissen oder erfahren, was ein Buch ist, was eine Flasche ist, wollen wir halt uns mit der Problemstellung befassen, wie bringen wir das jetzt Maschinen bei? Ne? Oder also Robotern, die auch unterschiedliche Sensoren haben. Ne? Die haben eben nicht Ohren wie wir Menschen oder Augen wie wir Menschen.
Oder Hände.
Hände, genau. Sondern eben Kameras, Mikrofone, Greifer, die natürlich erstmal alle unterschiedlich zu dem sind, was wir Menschen eben haben.
Okay. Das ist jetzt dein Thema. Wir reden noch darüber, wie das funktioniert und wie man das einem Roboter beibringen kann. Mhm. Was mich jetzt erstmal interessiert, ist, wie du dorthin gekommen bist. Denn also irgendwo hat man erstmal Abitur und beginnt zu studieren und am Ende stehst du da und bringst Robotern bei Greifen und Gucken zu koordinieren. Das finde ich sehr geil und darum frage ich mich, was studiert man denn am Anfang? Also was war jetzt dein Bachelor-Studiengang und wo hast du den gemacht?
Also Bachelor und Master habe ich in Paderborn gemacht, an der Universität Paderborn, gar nicht hier in Bielefeld. Ich habe reine Elektrotechnik studiert und bin so eigentlich auch zur Robotik gekommen. Wir hatten damals schon in Paderborn hatten wir ein RoboCup-Team. Ist vielleicht jetzt auch in den letzten paar Jahren hier in Bielefeld immer bekannter und berühmter geworden, dadurch, dass hier die Weltmeisterschaften erfolgreich gewonnen wurden. Und sowas Ähnliches hatten wir auch in Paderborn. Aber anders als mit der Service-Robotik haben wir uns da mit der Rescue-Robotik beschäftigt.
Also ich stelle mir gerade diese so Bernhardiner-Hunde vor, die Leute aus dem Schnee holen, aber als Roboter.
Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Aber natürlich noch nicht so ganz so selbstständig, sondern die Fragestellungen sind doch eher didaktischer Natur. Ne? Also das, was man immer in den Filmen vielleicht sieht, das ist noch nicht so ganz die Realität. Also man beschäftigt sich mit Fragestellungen überhaupt, wie ein Roboter erstmal autonom, also eigenständig in unbekannten Gebieten sich navigieren kann, also herumfahren kann. Wie schafft er es, diese zu verstehen? Wie schafft er es, eigene Ziele zu definieren? Und dann natürlich noch mit der Umgebung zu interagieren, um zum Beispiel, also sprich Fukushima, also in solchen verschütteten Umgebungen, wo Menschen nicht eingreifen können, halt autonom Aufgaben wie zum Beispiel Menschenrettung etc. pp. Zu bewerkstelligen.
Das war jetzt alles schon Teil deines Bachelor-Masterstudiums?
Um Gottes Willen, nein. Okay. Das ist so das Big Picture, was eigentlich die Rescue-Robotik beschreibt.
Okay. Wenn wir nochmal daran festhalten, also Elektrotechnik, aber da hast du ein bisschen beim RoboCup mitgemacht.
Genau.
Und da hat sich so dein Interesse an Robotern quasi entwickelt?
Exakt. Also genau, vorher hatte ich noch gar nicht so viel mit Robotern zu tun. Ne? Also ja, wie auch, ne? Also diese ganze Robotik ist
wie
ja.
Wie kamst du denn auf Elektrotechnik? Wieso wolltest du Elektrotechnik denn studieren?
Ha, gute Frage. Also, ich habe gar nicht mein Abitur gemacht, ich habe ein Fachabitur gemacht als informationstechnischer Assistent. Mein Wunsch war es eigentlich immer schon mehr so in die Informatik-Schiene zu gehen, weil ja, also da war eigentlich schon der eigene Antrieb damals, schon bevor ich diese informationstechnische Ausbildung gemacht habe, irgendwie zu programmieren. Ich saß schon relativ früh an Computern, habe versucht, irgendwas mit der Bash oder mit der Konsole zu machen. Und die Elektrotechnik, also wir hatten dann auch ein Fach Elektrotechnik in dieser Ausbildung und das hat mir dann aber so viel Spaß gemacht, dass dann am Ende doch die Elektrotechnik geworden ist.
Und dann hast du Elektrotechnik studiert, hast darin einen Master gemacht und dann hast du immer noch keine Roboter, um darüber zu promovieren. Wie geht das denn?
Die Roboter oder das Interesse an Robotern war eigentlich schon immer da. Ich habe auch gar nicht meine Masterarbeit zur Robotik gemacht, sondern zur Early Language Acquisition, also zum Erlernen von Sprache, was eigentlich ziemlich...
Von Menschen jetzt?
Genau, von Menschen. Was sehr
in Elektrotechnik?
In Elektrotechnik. Ja, das
hä?
Ist... auch die Elektrotechnik ist sehr weit gefächert.
Naja, es, ja, aber es ohne geht's. Spaß, wie passt das denn zusammen? Das ist doch, wo ist denn Spracherwerb und Elektrotechnik, wo hängt das denn zusammen?
Über die Signalverarbeitung. Das ist ganz klassische Signalverarbeitung und das ist reine Elektrotechnik. In der Tat.
Das klingt jetzt ein bisschen wie Matrix. Wir haben nur Elektrosignale im okay.
Ja, ja, aber so muss man halt da rangehen. Also, okay. Man ist da natürlich auch mit statistischen Werkzeugen rangegangen. Also ich habe da nichts mehr gelötet und auch keine Platinen mehr designt, natürlich. Aber ich bin dann auf rein signaltheoretischer Ebene halt an die Fragestellung herangegangen. Und wie man eben Filter designt, um jetzt zum Beispiel Sprache klarer zu machen oder zum Beispiel hier wie im Radio zu übertragen. Diese ganzen Prozesse sind natürlich signalverarbeitende Prozesse und das gehört eigentlich alles in das Feld der Elektrotechnik.
Jetzt als kleiner Ausblick, wir reden gleich nochmal mehr darüber, wie du zu den Robotern gekommen bist, aber jetzt in Paderborn Master gemacht und plötzlich bist du in Bielefeld und promovierst hier. Wie ist dieser Schritt passiert?
Wie gesagt, ich wollte eigentlich schon immer was mit Robotern zu tun haben und zur Masterarbeit bin ich gekommen, weil ich eben nochmal über den Tellerrand drüber hinausschauen wollte. Ne? Also ich wollte nochmal gucken, okay, wie macht man das mit der statistischen Signalverarbeitung? Dort habe ich eben auch viel gelernt. So, aber dann wollte ich wieder zurück zur Robotik. Genau in diesem Jahr oder auch in den Jahren davor, 2013, so lange ist das schon her, hat sich dann hier eben dieses CITEC etabliert, das Cognitive Interaction Technology Excellence Cluster. Und wenn man den Ruf schon weg hat, dann will man da auch hin. Ne? Und es hat sich gerade angeboten, dass der Herr Professor Rückert, der eben auch vorher schon viel bezüglich der Minirobotik getan hat, am HNI, was auch zur Universität Paderborn gehört, Heinz-Nixdorf-Institut, dann eben hier rüber gewechselt ist und ja, dann habe ich die Vitamin B eben genutzt und bin einfach hinterher gelaufen oder ihm gefolgt.
Nachts auf einer regennassen Straße. Die Sicht ist nicht gut, denn die Lichter von Reklamen und den anderen Autos reflektieren in der Nässe. Da kommt in einiger Entfernung etwas am Straßenrand in Sicht. Ein Baum? Nein. Eine Litfaßsäule? Auch nicht. Nein, es ist ein Typ, der ein Fahrrad mit verbogenem Hinterrad auf dem Rücken trägt und jetzt auch noch, ohne zu schauen, auf die Straße geht. Das kann, so stelle ich es mir vor, ein realistisches Problem sein für selbstfahrende Autos, solche Gefahren als solche zu erkennen. Ich habe keine Ahnung, ob das so eintreten kann, aber ich habe immer noch Timo Korthals bei mir, der dazu forscht, wie Roboter ihre Umgebung unterscheiden können. Bevor wir jetzt auf deine Forschung eingehen, Timo, ist das aus deiner Sicht ein realistisches Szenario, dass Autos so einen Typen mit einem Fahrrad auf der Schulter nicht erkennen können?
Durchaus, durchaus. Das ist gar nicht so fernab von der Realität. Jetzt muss man natürlich noch überlegen, was wird denn jetzt gerade überhaupt von den einzelnen Universitäten veröffentlicht? Was ist gerade in der Forschung überhaupt aktuell und was kann man nachlesen? Und was machen jetzt halt die großen Hersteller hinter verschlossenen Türen und haben da ihren NDA-Stempel drauf?
NDA?
Non-Disclosure Agreement, okay. Also dass man es eben nicht an die Öffentlichkeit rausgibt oder entsprechend Patentschutz, sodass man eigentlich gar nicht weiß, was jetzt der Audi oder der Mercedes vielleicht der Eltern macht. Ja. Aber da ja die Universitäten auch eng mittlerweile mit den großen Unternehmen zusammenarbeiten, gibt es da gewisse Analogien. Aber dieses Beispiel ist schon sehr, sehr gut.
Also mir geht es halt gerade um... dass ich mir vorstelle, dass es ein Problem sein kann für ein autonom fahrendes Auto oder ein Roboter, so ungewöhnliche Sachen zu erkennen, weil wie oft trägt ein Mensch sein Rad auf der Schulter? Deswegen habe ich das genommen. Ich habe das schon mal gemacht und bin so rumgelaufen und darum kam ich drauf, was ist ungewöhnlich für Roboter? Bäume nicht, Menschen auch nicht, aber so Kombinationen. Ist das eine Problematik, mit der ihr euch beschäftigt?
Durchaus, durchaus. Das ist ja, es sind, glaube ich, zwei große Fragestellungen überhaupt in der Robotik oder in solchen Systemen. Wie können solche Systeme lernen zu generalisieren, ne? Also dass eben Mensch sowohl auf dem Fahrrad sitzen kann, das Fahrrad schieben kann, als auch das Fahrrad ganz offensichtlich tragen kann, aber auch zu antizipieren. Das heißt, der Mensch mit dem Fahrrad wenn er auf dem Fahrrad drauf sitzt, dann wird er höchstwahrscheinlich gerade ausfahren, ne? Weil er will ja irgendwo hin. Es wird nicht so sein, dass er in der nächsten Sekunde auf einmal einen 90-Grad-Schlenker macht und auf der Straße steht. Aber bei einem Mensch, der zu Fuß ist oder eben das Fahrrad auf dem Rücken trägt, kann das durchaus vorkommen. Ne? Da kann es schon zu schnellen Richtungsänderungen kommen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann überhaupt so ein System so etwas erkennen? Es gibt da halt, so, ja, ich sag mal, zwei grundsätzliche Grundansätze. Einmal dieses End-to-End-Training, was in letzter Zeit immer weiter aufkommt. Das heißt, man hat irgendwo einen selbstlernenden Algorithmus, schmeißt da einfach alle Daten rein, versucht dann halt ja in einem, ja, wie soll ich es auf Deutsch sagen? Also im Englischen heißt es Supervised-Ansatz. Also,
man lässt das Ding machen und guckt zu?
Nee, das wäre unsupervised. Okay. Exakt. Und Supervised ist quasi so ein betreutes Lernen. Das heißt, ich gebe Daten rein und ich weiß aber schon, was rauskommt. Das heißt, ich müsste jetzt alle Fälle, die jetzt auftauchen könnten in vor einem Fahrzeug, müsste ich dann quasi schon wissen. Und ich müsste wissen, was dann eben ja, der Outcome von diesem Algorithmus ist. Das heißt, ich müsste sozusagen dem Algorithmus schon Bilder präsentieren mit Menschen und Fahrrädern auf dem Rücken und dann sagen, okay, der Outcome davon ist, jetzt vielleicht schon mal ein bisschen zu bremsen, langsamer zu fahren, weil ja vielleicht gleich was passieren könnte.
Das klingt jetzt wie relativ simple Wenn-Dann-Programmierung, wo es, also nicht so, also simpel im sehr abstrakten Sinne, aber das heißt ja, man braucht Programmierer und Forschende, die sich jede Situation, also jede mögliche Situation irgendwie vorstellen können.
Genau, das ist und das ist genau das, was man eben nicht will. Und deswegen geht es halt hin zu diesen selbstlernenden Algorithmen, die dann solche Fälle generalisieren können. Ne? Also, dass es jetzt nicht wichtig ist, zum Beispiel, dass die Person ihr Fahrrad trägt oder ihr Fahrrad schiebt, sondern dass ein Algorithmus die Essenz aus den Daten herausfiltern kann, das heißt die eigentliche Information, und dann eben einfach weiß, okay, das ist eine Person ist fähig zur schnellen Richtungsänderung, und auf Basis dieser Information kann ich dann schon passend antizipieren. Und es sollte natürlich gefälligst unabhängig davon sein, ob dieser Mensch jetzt ein Karohemd trägt, ob er ein Schwalbefahrrad schiebt, oder, ne? Und dort helfen dann eben gerade sehr stark diese neuronalen Netze und auch das Deep Learning, welches halt in den letzten Jahren doch sehr an Gewicht gewonnen hat.
Auch. Deep Learning ist jetzt dieses, wir schmeißen alles rein?
Genau, das ist dieses, wir schmeißen alles rein. Wir haben ein Netz und also ein neuronales Netz, ein künstliches neuronales Netz.
Das ist das, was der Roboter quasi auswirft, ne? Der schmeißt das auf die Umgebung. Ist das dieses Netz, von dem man spricht?
Um Gottes Willen, also Nein. Nicht das Fischernetz, oder?
Ah, nee, das ist quasi in ihm drin. Also
das neuronale Netz ist sozusagen das künstliche Gehirn, exakt. Und das soll quasi diese ganze If-Else-Geschichte, diese ganze Fallunterscheidung soll das substituieren.
Ja.
Weil wir als Menschen können ja natürlich erstmal nur ziemlich harte Entscheidungen machen, wenn wir programmieren. Ne? Wir können sagen, if diese Person jetzt halt gerade am Rande der Straße, dann vielleicht bitte vorsichtiger fahren. Aber dann muss ich das eben für alle kleinen Teilentscheidungen eben noch mit berücksichtigen. Und so ein neuronales Netz ist eben in der Lage, zu generalisieren. Das heißt, selbst wenn irgendwo mal Daten gefehlt haben, dass es trotzdem immer noch selbst generalisieren kann und sagen kann, okay, obwohl das jetzt das Schwalbefahrrad ist und eben nicht die Gazelle, weiß ich trotzdem, was die Person jetzt gleich machen will. Okay.
Wo kommt sozusagen dein Ansatz da rein? Was ist in diesem großen Komplex, wie lernen Roboter unterscheiden und zu generalisieren, was ist da dein Thema?
Genau, also gerade haben wir schon diesen Ansatz ganz kurz besprochen, dieses End-to-End-Training, also wo man einfach die Sensordaten, und bei einem Auto ist es ziemlich häufig einfach eine Kamera oder ein Laserscanner und Radarsensoren, dass man die einfach in so ein neuronales Netz reinschmeißt als Eingangsdaten und dann hofft, dass es dieses Netz es schafft, auf Basis dieser Daten dann halt die passende Lösung zu finden. Wie sich dann doch herausstellt, ist das ziemlich komplex, weil einfach diese Dimensionalität der Daten so groß sind. Also wenn man einfach die Dimensionalität bei so einem HD-Bild ist eben 1920 mal 1080 Pixel. So, und das sind dann eben so viele Werte, also knapp 1 Million Werte, die jedes Mal in so ein Netz reingegeben werden. Und da hat sich dann eben rausgestellt, dass das doch sehr kompliziert ist, eben solche Informationen erst auf Basis dieser Daten zu lernen und dann entsprechend einen Output zu generieren, was jetzt zum Beispiel das Fahrzeug eben machen soll. Und bessere Ansätze sind, erstmal die Daten vorzuverarbeiten. Und hier kommt dann eben auch mein Ansatz ins Spiel. Ich versuche nämlich gerade die Daten so vorzuverarbeiten, dass man sie quasi schon, dass diese Information, also das, was eigentlich essentiell ist, das, was genau so ein neuronales Netz interessiert oder das, was eben meinen Roboter interessiert, schon extrahiert wird und nur noch diese Information, diese destillierte Information diesem Netz präsentiert werden muss. Und das heißt, man beschränkt oder man quetscht diese ganze diese hochdimensionalen Daten eben zu nur noch ein paar Werten zusammen, die eben all die Informationen repräsentieren. Und weil es jetzt eben nur noch weniger Daten sind, ne, wir haben eine Kompression durchgeführt, schaffen es dann auch diese Netze dann besser darauf zu generalisieren und bessere Lösungen zu finden.
Das klingt nach was sehr Verantwortungsvollem, weil die Art, also sobald man reduziert, bleibt ja weniger über, um andere Werte zum Vergleich zu nehmen. Denn dann ist ja sehr wichtig, dass das, was überbleibt, auch die richtige Information ausspuckt.
Exakt. Und da hofft man, oder hoffe ich, aber auch die Forschungsgemeinschaft eben, auch wieder an die an die Kraft der neuronalen Netze, dass die es eben schaffen, die Struktur eigenständig in den Daten zu finden. Und dort geht es dann eben haben wir von Supervised-Ansätzen gesprochen, da geht es dann eben hin zu den Unsupervised-Ansätzen, dass man halt Netzen, in diesem Fall die Daten präsentiert, und diesem Netz so lange die Daten repräsentiert und immer wieder trainieren lässt, bis es selbst schafft, in diesen Daten Strukturen zu finden und Informationen, immer wiederkehrende Informationen zu finden, welche eben essentiell sind.
Okay, also nehmen wir mal ein Beispiel. Man lässt ein fiktives Auto oder ein virtuelles Auto eine virtuelle Straße langfahren. Alles passiert jetzt gerade nur im Computer und man zeigt ihm dabei Straßenbilder und es sind immer dieselben und dann soll irgendwann das neuronale Netz von selbst sowas wie, ich meine, Fahrrad von Motorroller unterscheiden können. Ist sowas gemeint?
Ja und nein. Also die Entscheidung soll noch nicht getroffen werden, aber es sollen sozusagen Repräsentanten aus dem neuronalen Netz herauspurzeln, auf Basis dessen ich es eben sagen kann, das ist jetzt ein Auto oder das ist ein Motorroller. Das heißt, ich mache in dieser Vorverarbeitung noch gar nicht die Entscheidung, weil das ist nämlich, wie ich finde, ganz gefährlich, wenn man auf einmal als Mensch, also gefährlich im Sinne von, da fängt eben das Engineering an, wenn man versucht, als Mensch schon irgendwas rein zu interpretieren oder wenn man versucht, solchen Algorithmen vorzugaukeln oder vorzugeben, was sie denn zu tun haben. Das läuft meistens in die falsche Richtung.
Das heißt, du willst dem Algorithmus selbst überlassen, ob er nachher alle Motorroller, also ob er nachher Vespa und Roller in die Kategorie Roller packt oder ob noch Fahrräder dazugehören oder aus irgendeinem Grund Roller und Busse dasselbe sind für einen Algorithmus?
Exakt, genau. Also das, ja, ist so ganz...
Es ist sehr übertrieben.
Ja, genau, ganz sachs gesprochen schon, ja. Aber das ist eben dieses Unsupervised Learning oder Data-Driven Learning eben. Es hat sich eben auch rausgestellt, dass eben diese neuronalen Netze es viel besser schaffen, die Struktur von Daten oder auch eben diese Information von Daten herauszuextrahieren, als wie wir Menschen es irgendwie schaffen könnten. Diese Erfahrung habe ich allein schon während meiner Masterarbeit gemacht und deswegen passt das auch so super, dass ich eben auch diese ganze Thematik weitertragen kann, obwohl es eben Sprachverarbeitung war in der Masterarbeit, dass es jetzt weitergeht zur Sensorverarbeitung auf Robotern.
Wir gehen hier gleich nochmal tiefer rein in wie Roboter lernen oder was für Begriffe sich Roboter machen von ihrer Umgebung. Ich spreche darüber mit Timo Korthals, der dazu an der Uni Bielefeld promoviert. Ist es ein Vogel? Ist es ein Motorrad? Ist es ein Bus? Völlig egal. Der Roboter darf selbst entscheiden, wie er seine Umwelt interpretiert. Das ist der Forschungsansatz, dem Timo Korthals für seine Promotionsarbeit nachgeht. Und ich will über diesen Aspekt einfach nochmal reden, weil ich das sehr spannend finde, weil wir vertrauen der Maschine, dass sie unsere Umwelt richtig und für uns in gut interpretiert. Also der dystopische Ansätze würden sagen, so viel Kontrolle dürfen wir den Maschinen nicht geben.
Ja, sollten wir vielleicht geben. Und außerdem bei diesen Ansätzen gibt man ja gar nicht die Kontrolle ab, sondern man befähigt die Maschine einfach nur auf ihre Art und Weise die Umwelt zu interpretieren. Es geht ja noch, in diesem Schritt geht es noch gar nicht darum, dass die Maschine dann irgendetwas mit diesen Daten anfängt. Das ist natürlich dann der darauffolgende Schritt, natürlich. Aber es geht erstmal darum, diesen Algorithmen oder diesen Robotern die Umwelt einfacher darzustellen, damit sie sie einfacher begreifen können und nicht von dieser ganzen Komplexität erschlagen werden, die eigentlich relativ uninteressant für sie ist.
Aber es bleibt ja trotzdem drin, dass die Entscheidung, was ist relevant, was ist nicht relevant, wenn man die den Robotern überträgt und die Roboter sozusagen machen lässt, dann bleibt ja, also du kriegst ja nur den Output nachher. Du siehst ja nachher nur, was der Roboter sozusagen als Handlung herauskommt. Also du kannst ja gar nicht mehr das alles an Code überprüfen, was da sozusagen drinsteht. Das ist ja wahrscheinlich so viel zu viel. Das heißt, du hast doch nur nachher den Output, um zu erkennen, wie der Roboter seine Umgebung erkennt. Ist das nicht trotzdem ein Problem?
Ja, das ist sogar ein, also für uns in der Forschung ist das kein Problem. Wir sind einfach happy, wenn es funktioniert. Das heißt, wir haben diese, also eher eine fundamentalere Fragestellung, wo wir eben einfach schauen können, okay, ist der Ansatz, den wir hier fahren, ist der konsistent? Sorgt er dafür, dass der Roboter eben was erkennt, dass er etwas lernen kann, dass er überhaupt lernt? Und schafft er es dann eben auf diesen Informationen auch entsprechend zu agieren? Jetzt ist das natürlich noch eine ganz andere Fragestellung, wenn man jetzt auf einmal mit solchen Ansätzen in die Industrie will, ne? Also das heißt, wenn man jetzt auf einmal Normen dafür entwickeln will, dass, dass eben neuronale Netze, also das selbst trainierende Verfahren, auf einmal eine gewisse Art von Determinismus aufweisen, dass irgendeine Prüfgesellschaft eben sagen kann, okay, dieses Netz oder dieser Algorithmus, der ist korrekt, der ist sicher und den können wir jetzt auf die Menschheit loslassen. Da würde ich mich jetzt auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, weil das wird, glaube ich, noch und nöcher gerade in der Politik und eben von diesen ganzen Gesellschaften derart diskutiert, dass man da auch gar nicht reinreden will. Und vielleicht auch zu sehr beschränkt wird dann auch in der Forschung.
Aber es ist ja trotzdem Thema bei euch, das habe ich zumindest aus der Projektbeschreibung herausgezogen, mit der ich mich eingelesen habe. Da soll es ja darum gehen, dass ein langfristiges Ziel ist, eine höhere Akzeptanz von autonomen Systemen in Umgebungen mit hoher semantischer Bedeutung, dass man das erreichen will. Ich habe es gelesen und dachte, okay, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Und dann dachte ich mir, wer soll was mehr akzeptieren? Wo ist hohe semantische Bedeutung? Kannst du mir das nochmal erklären? Was ist die Langfristigkeit? Also es klang wie, Leute sollen akzeptieren, dass autonome Autos unterwegs sind.
Also es soll ein bisschen darum gehen, dass eben die, oder fangen wir mit einfachen Systemen an. Also
gerne, immer einfach. Jetzt,
wenn wir vom Staubsaugerroboter zu Hause sprechen, dann sind diese Staubsaugerroboter noch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, das ist jetzt wieder nur eine Vermutung, ne, weil wir im Endeffekt nicht in den Code reinschauen können, der gehört eben Miele und weiteren Firmen, aber es ist eben sehr wahrscheinlich diese If-Else-Entscheidung, von der wir schon zuvor gesprochen haben. Das heißt, irgendwo saß ein ziemlich findiger und guter Ingenieur, der dann halt irgendwo seinen Entscheidungsbaum runterprogrammiert hat und genau dementsprechend, diesem Determinismus, wird sich dieser Roboter in seiner Umgebung bewegen. Und wer es vielleicht kennt, wer schon immer mal so einen Staubsaugerroboter zu Hause hat, der weiß, dass das doch manchmal ziemlich krude ist und dass sie doch eben nicht so ganz so klug interagieren. Und man eben selber sagt, oder man selber eben vor so einem Staubsaugerroboter steht und sagt so, Mensch, hier, da ist doch jetzt ein Schuh und ein Schnürsenkel und dort ist ja eben auch eine Gardine, das hättest du doch vorher sehen müssen, das hättest du doch vorausahnen müssen, dass wenn du jetzt da drüber fährst, du...
Bei uns war es das Backblech. Er ist gegen ein Vertiger an der Wand lehnendes Backblech gefahren, das ist auf den Staubsaugerroboter gefallen, worauf er mit dem Backblech zusammen weiter durch die Wohnung gefahren ist. Es war sehr erheiternd, weil plötzlich war er viereckig statt rund und er hatte plötzlich andere Sensorik dadurch, ja.
Ja, genau, und dann entstehen wieder ganz andere Probleme und man denkt sich natürlich als Mensch so, ey, das könnte doch auch ein bisschen klüger funktionieren. Ja. Ne? Aber da ist dann irgendwo der Trade-off. Ne? Der Ingenieur, der eben seine ganzen If-Else-Entscheidungen dort reinprogrammieren kann, der ist natürlich irgendwo limitiert in seinen Möglichkeiten. Und wenn man jetzt eben sagt, okay, wir wollen diese Ketten sprengen, die eben dieser Ingenieur da hat mit all seinen Fallentscheidungen und wollen das eben durch ein neuronales Netz interpretierbar machen, Dann ist auf einmal dieser Roboter dazu befähigt, viel, viel komplexere Aufgaben zu lösen und seine Welt auf eine ganz andere Art und Weise zu interpretieren. Und eben dann vielleicht auch zu deduzieren und vielleicht schlauere Entscheidungen zu treffen.
Okay. Ich versuche immer, mir vorzustellen, also was der Komplex ist, dessen im Großen ist und dann wieder auf deine Arbeit zurückzukommen. Und dein Punkt ist dann sozusagen, ich stell mir deine Arbeit gerade ein bisschen wie WinRAR vor. Also du komprimierst die Daten, die da reinprasseln, auf das, was relevant ist am Ende. Und das ist für den Staubsaugerroboter, ja, was ist, gibt es spezielle Systeme, mit denen du arbeitest? Weil ein Staubsaugerroboter hat natürlich andere Relevanzen als ein Auto.
Exakt. Und also ich würde mir nicht anmaßen, jetzt mit meinem Ansatz schon in den nächsten Audi A8 mit einzusteigen. Das wäre dann doch ein bisschen zu ambitioniert. Aber meine aktuelle Forschungsplattform ist der autonome Miniroboter, den wir eben auch vor einigen Jahren entwickelt haben und immer noch weiterentwickeln. Und der ähnelt eben schon sehr gut einem einem Staubsaugerroboter, nur ein bisschen kleiner und eben ohne die Bürste.
Ist die kleine Kiste, die du da mitgebracht hast?
Genau, das ist diese kleine Dose, die ich hier mitgebracht habe.
Okay, das ist eine zylindrige Dose in weiß-grau und obendrauf sieht aus wie eine typische Webcam eigentlich. Und das war's eigentlich schon. Der Korpus sieht so ein bisschen aus wie diese, wo Gas drin ist, wenn man grillen möchte. Also so wie so ein Bunsenbrennerkorpus sieht das so ein bisschen aus. Sehr unauffällig. Und es hat Räder.
Genau, und es hat Räder. Also alles eigentlich das, was ein Roboter ausmacht. Ne? Also er hat Räder, das heißt, er kann auf jeden Fall in seiner Umgebung navigieren, er kann sich bewegen, er hat Sensoren, das heißt, er hat Annäherungssensoren in dem Gehäuse hier eingelassen, die nahe Umfeld erkennen können, dann eben eine Webcam obendrauf und das ist eben nicht nur eine Webcam, sondern auch noch eine Tiefenkamera, das heißt, wir kriegen auch noch Tiefeninformationen heraus, wie weit eben Objekte weg sind. Und wir haben sogar ein kleines Schiebeblech. Das heißt, wir können unsere Umgebung wahrnehmen und wir können mit der Umgebung interagieren. Und das macht eben alles hier so ein Roboter aus, aber doch in sehr einfacher und reduzierter Darstellung.
Aber das heißt, also Teil deiner Promotionsarbeit ist es, diesem kleinen Roboter beizubringen, Sachen von A nach B zu schieben?
Nicht nur einem Roboter, sondern mehreren Robotern.
Du hast eine Armee von Robotern und der bringst du bei, deinen Befehlen zu gehorchen.
Exakt, okay. So. Das ist das Ziel, exakt. Okay. Wenn das funktioniert, dann treffen wir uns nochmal wieder.
Okay, finde ich sehr
Aber vielleicht, um nochmal auf den Ansatz von deinem WinRAR zurückzukommen, ja. Was glaube ich ein ziemlich gutes Beispiel ist. Genau darum geht es eigentlich, eben die Daten auf das Wesentliche runter zu komprimieren. Aber dann auch noch in den nächsten Schritt, weil wir jetzt nicht eben nur einen einzigen Sensor allein auf diesem Roboter haben, sondern auch auf vielen anderen Robotern. Das heißt, ich habe auch Roboter mit Laserscannern, ich habe Roboter mit noch anderen.
Wir lassen das Scanner weg. Du hast Roboter mit Lasern, okay?
okay.
So langsam muss ich aufpassen, was ich sage. Ich höre zu, sorry.
Ich hab eine Roboterflotte, ich habe Roboter mit Laser, yeah, ja, so langsam. Er kommt gerne vorbei bei mir. Und es geht auch darum, eben auf Basis dieser unterschiedlichen Sensorquellen und unterschiedlicher Datenquellen eine gleiche Sensorinformation zu finden. Das heißt, obwohl ich jetzt natürlich ein Kamerabild habe von einem Roboter, aber auch Laserscanner-Daten von einem anderen Roboter, müssen diese Daten auf die gleiche Art und Weise interpretierbar sein. So, und da sorgt dann eben dieser Kompressionsalgorithmus, nennen wir ihn ruhig so, sorgt dann dafür, Gemeinsamkeiten in allen Sensordaten zu finden und dann eben so eine Art Lingua Franca für eben unterschiedliche Sensoren zu finden. So, und dieser eine Ansatz, über den wir eben gesprochen haben, der führt dann eben dazu, okay, wir haben eine Kompression von Daten zu den reinen Informationen, um es eben dann weiteren Algorithmen einfacher zu machen, die Umgebung zu interpretieren. Und eben noch zusätzlich im zweiten Schritt dieser Ansatz der Multimodalität, mehrere Sensoren zu haben, mehrere Quellen zu haben, auch noch diese Lingua Franca zu finden, das heißt eine Gemeinsamkeit in der Sensorsprache, sodass ich einfach im simpelsten Fall jetzt meine Kamera durch einen Laserscanner austauschen kann, der Roboter aber immer noch mit den gleichen Algorithmen im Backend vielleicht ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen schlechter funktioniert, aber immer noch ähnlich gut funktioniert. Und jetzt könnte man vielleicht wieder den Spagat machen, naja, wozu braucht man das denn jetzt überhaupt in der Anwendung? Was brauche ich denn diesen Ansatz überhaupt bei meinem Auto? Was brauche ich den beim Staubsaugerroboter? Und das ist doch relativ pragmatisch, wenn man sich das jetzt mal überlegt. Ja, wenn man jetzt in ein Autohaus geht und diese Liste in die Hand gedrückt bekommt, wo man überall die Häkchen dran machen kann.
Es geht um Kohle, oder?
Genau, es geht um Kohle. Ja. Was man denn gerne alles in seinem Auto haben will, dann wird man natürlich gefragt, so, ja, welches Sensorsystem willst du denn haben, welches Audiosystem willst du haben, wie breit sollen denn die Felgen sein, etc. pp.
Moment mal, wieso kann es eine Wahl sein, welches Sensorsystem man haben kann? Soll es einfach das sicherste und beste sein, wenn es darum geht, dass nachher solche Autos auf der Straße sind? Dann kann es auch keine Wahl sein, welche Sensoren man einbaut.
Grundsätzlich schon. Ja, so denkt jetzt natürlich der vernünftige Mensch. Aber man muss ja auch irgendwo überlegen, was kann sich jetzt die Person dort leisten? Ne? Also es gibt ja diese unterschiedlichen Autonomiegrade bei Fahrzeugen. Diese Autonomiegrade von 1 bis 5, ich kann sie jetzt auch nicht alle runterbeten, aber 1 fängt dann irgendwo an, dass man vielleicht ein Tempomat anmachen kann. 2 ist wahrscheinlich schon dieses Adaptive Cruise Control, dass man halt Personen folgen kann.
Es geht also nachher um, wo ist man auf 4, wo ist man auf 5, wenn wir jetzt auf der Höhe sind wahrscheinlich, ne?
Also sowohl als auch. Aha. Und der Ansatz ist jetzt eben, je nachdem, welchen Autonomiegrad ich will oder wie gut eben mein System mich unterstützen soll als Maschinenbediener oder eben als Fahrzeugführer, brauche ich halt unterschiedliche Sensoren. So, aber jetzt denkt natürlich so ein Autohersteller immer relativ günstig. Das heißt, die klassischen Ansätze sind, okay, ich habe ein unterschiedliches Set an Sensoren, also muss ich das komplette Backend auch anders spezifizieren, ich muss es anders programmieren, ich muss es anders designen. Das heißt, ich muss für alle meine Fallunterscheidungen für jedes unterschiedliche Sensorset, und es sind ja unzählbar viele wahrscheinlich in so einem neumodischen Auto, muss ich dann immer ein eigenes System entwickeln. So, und mein Ansatz soll eben diesen Spagat schaffen, zu sagen, okay, wenn wir jetzt so eine Lingua Franca gefunden haben, das heißt, wenn wir all unsere Sensordaten auf einer Ebene anheben können, wo nur noch die reine Information vorherrscht, dann brauche ich mein Backend gar nicht mehr ändern. Dann kann am Ende immer der gleiche Algorithmus werkeln. Er wird dann vielleicht, oder seine Entscheidungen werden vielleicht mal besser, werden vielleicht mal schlechter, aber ich kann es so lassen, wie es ist, und kann eigentlich meine ganze Energie und mein ganzes Geld sozusagen eigentlich da reinstecken, einen guten Entscheidungsalgorithmus zu designen, als jetzt eben viele kleine, weniger gute zu designen für alle meine unterschiedlichen Sensor-Setups.
Timo Korthals will am SciTech im Rahmen seiner Promotion die Lingua Franca für Roboter entwickeln. Wie das funktioniert und was da alles drinsteckt, das haben wir gerade besprochen. Wir reden gleich noch mehr darüber, wie so die Höhen und Tiefen in deinem Promotionsprozess aussahen. Die Bereitschaft, sich in ein Thema so richtig reinzugraben, die muss da sein, wenn man promovieren will. Und da ist auch die Disziplin egal, auch die Fragestellung. Hauptsache, diese Vorstellung, dass man sich wirklich für Jahre, und zwar meistens nicht nur 3, sondern mehr Jahre, mit Thema XY beschäftigen kann, die muss man gut finden oder akzeptieren. Und das hat Timo Korthals wahrscheinlich getan, das glaube ich, sonst würde er nicht lachen, während ich diese Frage stelle oder darüber spreche, während er hier im Studio steht. Timo, du bist jetzt schon wirklich einige Jahre drin und beschäftigst dich mit, wie bringt man Robotern Denken bei oder in Kategorien denken. Wie ging es dir mit dieser Aussicht, jetzt jahrelang nur das Thema zu machen?
Also ich beschäftige mich jetzt natürlich genau mit dieser Fragestellung nicht seit Anbeginn meiner Dissertation. Oder man muss vielleicht noch unterscheiden, was denn überhaupt Dissertation bedeutet und was vielleicht wissenschaftlicher Mitarbeiter bedeutet. Ne? Also das muss ich auch manchmal meinen internationalen Kollegen klar machen, dass man in Deutschland ja immer noch angestellt ist, also immer häufiger angestellt ist, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und tut eigentlich das, was in seinem Arbeitsvertrag drin steht. Und da steht eben dann zum Beispiel bei uns eben Lehre drin, dort steht dann Projektarbeit drin, Betreuung von Studenten und so weiter. Und dann gibt es da irgendwo so einen kleinen optionalen Passus, dass man quasi das Anrecht hat, nebenbei auch noch zu promovieren. Aber dass das natürlich während der Arbeitszeit passieren darf, ist dann auch eher Wohlwollen des Professors. Und von daher muss man jetzt dementsprechend noch ergänzen, dass ich noch die letzten 3,5 Jahre eigentlich auf einem Industrieprojekt gesessen habe, wo ich mich dann eben auch mit dieser Fragestellung beschäftigt habe, eben wie neben selbstfahrende Erntemaschinen ihre Umgebung war. Und das war eben noch sehr viel Engineering. Das war Handcrafting von Architekturen, von Erkennungsalgorithmen.
Das klingt gerade wie, als hätte es dir die andere Zeit versüßt. Als hätte das was Schönes gewesen, was dir die leidige Dissertation so ein bisschen netter gemacht hat?
Ja und nein. Sagen wir so. Dadurch wird natürlich die eigene Dissertation immer hinausgezögert. Ne? Also wenn man jetzt so an diesen klassischen PhD-Studiengang vielleicht denkt, in anderen Ländern oder was man vielleicht auch hier bekommt an der Uni Bielefeld, da steht dann immer drin, okay, du kannst 3 Jahre promovieren und du darfst dich oder kannst und darfst auch nur dich mit deinem eigenen Thema beschäftigen und kriegst trotzdem dafür Geld. Das ist dann schon ziemlich Luxus. Das hatte ich dann eben nicht gehabt. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch ein Segen, wirklich mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Also jetzt klassisch als Ingenieur, ne? Weil dort erfährt man dann doch, was sind denn eigentlich die echten Probleme? Also mit echten Problemen meine ich jetzt mal raus aus dem Labor und einfach mal auf dem Feld so einen Sensor aufzustellen und mal gucken, was sieht denn überhaupt so eine Kamera bei absoluter Sonneneinstrahlung in der Mittagssonne im Sommer? Das ist dann nämlich gar nicht mehr so viel. Und dann kommen dann noch so andere Probleme hinzu, wie Staubwolken oder das Getreide hat mal eine andere Farbe von Jahr zu Jahr. Und auf einmal funktionieren diese ganzen kleinen Ansätze nicht mehr, ne, die man halt lange Zeit versucht hat zu entwickeln und zu parametrisieren. Und das hat dann eben auch den passenden Anstoß gegeben für das eigentliche Dissertationsthema, mit dem ich mich jetzt gerade beschäftige, das eben alles lernen zu lassen und eben Algorithmen und Verfahren zu finden, die es schaffen, eben auf solche Daten zu generalisieren.
Ich stelle mir gerade vor, wie ein selbstlernender Mähdrescher über ein Feld fährt und ihm gesagt wird, jetzt komm erstmal klar hier. Die Vorstellung finde ich sehr reizvoll. Aber jetzt will ich nochmal auf meine Frage zurückkommen. Was war das denn für ein Gefühl für dich jetzt? Also ich hasse dieses, was war das für ein Gefühl, Frage, aber trotzdem, ich habe noch nicht so richtig für mich noch nicht die Antwort gehört, wo du gesagt hast, du hattest jetzt richtig Bock da drauf, geil, oder
okay, ja.
So ein bisschen so lakonischer, ich ziehe das jetzt durch, weil es ist Roboter, es ist Technik, ja, und wenn ich promoviert bin, dann bin ich ein gemachter Mann mit diesem
ja.
Thema.
Ja, das, also mit der Frage habe ich mich natürlich beschäftigt, bevor ich natürlich meine Masterarbeit abgegeben habe. Und ich habe einfach, also zumindest bei uns wird man noch angehalten, Praktika zu machen. Das ist auch Teil des Curriculums. Und ich habe dann einfach 1-2 mehr Praktika gemacht, um wirklich für mich auch die finale Entscheidung zu treffen, wo will ich eigentlich hin? Will ich in die Industrie oder will ich eben doch an der Uni bleiben und will so ein bisschen freier forschen? Und weil man weiß es ja nicht. Wie soll man es rausbekommen, was man will, wenn man sich nicht mit der Thematik beschäftigt hat? Und da helfen einfach eben nur Praktika. Und ja, gut, die habe ich eben gemacht, auch in sehr guten Unternehmen, wie ich finde. Auch in sehr reizvollen Unternehmen, auch in jungen Unternehmen, also wo dann auch eine entsprechende Agilität ist, wo man auch Spaß bei der Arbeit hat. Aber nichtsdestotrotz konnte ich dann am Ende des Tages ziemlich sicher sagen, dass eigentlich die freie Forschung, also das eigene Verfolgen von Zielen, die man sich eventuell auch selber stecken kann, dass das eben meine nächsten paar Jahre erfüllen soll. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen.
Erinnerst du dich noch an so Erfüllungsmomente, wo du so im Prozess warst und wirklich da saß und dachtest, ja geil, deswegen bin ich hier?
Ja, jedes Mal, wenn ein Paper akzeptiert wird, würde ich sagen.
Ach ja.
Das sind dann, also die Sache ist, man muss sich ja irgendwie während seiner Dissertationsphase, muss man sich auch irgendwie öffentlich entblößen. Ne? Und das tut man eben.
Also akademisch.
Akademisch, exakt, genau. Also hoffentlich nicht auf der Straße, sondern eben auf Konferenzen.
Das kann eine Entblößung sein, habe ich kennengelernt.
Durchaus. Aber also man muss da auch irgendwo diesen harten Weg gehen. Und wenn man dann eben die ersten Arbeiten oder die ersten Verfahren abgeschlossen hat, die ersten Ergebnisse hat, dann muss man eben sozusagen blank ziehen. Ne? Man muss einfach mal vor ein internationales Publikum gehen und eben diese eigenen Ansätze und Lösungen wirklich fachmännisch diskutieren. Und dort gibt es dann gute Kritik, dort gibt es dann auch schlechte Kritik. Wobei es gibt eigentlich nur gute Kritik. Und ja, wenn dann eben dann auch Leute zu einem kommen und sagen, Mensch, das, was du machst, ist cool oder daran habe ich auch noch nicht gedacht, dann pusht das einen. Dann weiß man, okay, das, was ich mache, das geht in die richtige Richtung, das wird international anerkannt. Und dann geht man auch direkt wieder nach Hause und will eigentlich direkt weiter programmieren und vielleicht noch eine Stunde länger im Labor sitzen.
Und umgekehrt hattest du auch schon mal, ich schmeiß den Scheiß jetzt hin und mehr Robotik als eine Modelleisenbahn kommt mir nicht mehr ins Haus. Momente?
Durchaus. Aber das sind, glaube ich, die Standardphasen einer jeden Abschlussarbeit, oder? Also diese, ich kann sie, glaube ich, gar nicht benennen, aber ich glaube, am Anfang ist man vielleicht noch so ein bisschen überschwinglich, ne? Also wenn man jetzt so durch so eine Phase einer Abschlussarbeit geht und denkt sich so, ja, cool, neues Thema, ich kann mich einlesen, ich kann neue Sachen kennenlernen. Am Anfang funktionieren die Sachen auch noch alle ganz gut. Aber sobald es an die eigentliche Thematik geht und man gar keine Literatur mehr dazu findet und keine Standardlösung mehr findet, weil man ja jetzt gerade etwas Neues entwickelt, dann kommt, glaube ich, diese Frustration und man fängt, glaube ich, auch schnell an zu denken, so, ah Mensch, das, was ich hier mache, ist vielleicht auch relativ trivial, weil man eben schon so tief in einem Thema drinsteckt, dass es für einen selbst trivial erscheint. Und dort ist es dann eben auch ganz wichtig, einfach weiter durchzustehen, einfach weiterzumachen und sich dann diese Props und also seine Ansätze auch mit anderen Leuten zu diskutieren. Ne? Also nur reden hilft, über seine eigenen Ansätze reden. Und sich eben von außen irgendwo die Bestätigung zu holen, dass das, was man tut, doch irgendwo Hand und Fuß hat und dass man dann auch eben weitermachen kann. Aber irgendwo kommt man dann auch wieder auf so ein höheres Plateau und ich glaube, auf dem befinde ich mich jetzt gerade. Und das ist dann auch so der Moment, wo man seine Abschlussarbeit abschließen kann.
Angenommen, du hättest jetzt nochmal die Gelegenheit, in die Vergangenheit zu gehen, um dem Timo Kortenhals etwas auszurichten, der sich gerade entschieden hat, okay, promovieren, das mache ich. Was würdest du dem oder dir sagen wollen?
Gute Frage. Also ich hätte ihm auf jeden Fall schon mal eine Liste von Literatur gegeben.
Das macht den Prozess kürzer, ja?
Exakt. Ja, das ist einfach das Problem am Anfang, also wenn wir wieder auf diese Frustrationsschiene gehen, man muss ja dieses Knowledge Gap sozusagen irgendwie überwinden. Ne? Man fängt ja mit etwas an und es gibt ja immer diese Sachen, also man weiß, was man nicht weiß, das ist super, weil das kann man sich eben anlesen und dann gibt's eben noch das, was man, also wo man eben nicht weiß, was man nicht weiß. Und da kommt man meistens so erst gegen Ende der Arbeit drauf, weil man sich dann so mit der Thematik beschäftigt hat, dass man auch erst dann die vernünftigen Suchbegriffe bei Google eingeben kann. Ne? Das kennt vielleicht jeder, der so seine Masterarbeit geschrieben hat, dass er gegen Ende hin dann die passenden Begriffe, also einfach die Nomenklatur auf einmal drauf hat, nach den passenden Wörtern suchen kann, nach den passenden Begriffen suchen kann und auf einmal dann Literatur runterpurzelt, die vielleicht schon das Gleiche gemacht hat, wie man selber gerade.
16.34 Uhr auf Herz 87.9. Eine gute Feierabendzeit, wie ich finde. Bei mir im Studio steht nach wie vor Timo Kortenhals, der am SciTech promoviert. Wann machst du an so einem normalen Forschungstag Feierabend?
Ha! sehr gute Frage. Und da bin ich dann vielleicht nicht das allerbeste Beispiel. Also es geht morgens los, wenn ich aufstehe und es hört abends auf, wenn ich zu Bett gehe. Also da spielt aber vielleicht auch ein bisschen die Passion mit rein. Also ich liebe einfach das, was ich tue. Also das Diss-Thema erfüllt mich eigentlich voll und ganz. Und es trifft auch direkt meine Anforderungen und Ansprüche, was durchaus nicht bei allen der Fall sein kann. Ne? Gerade weil ich mein eigenes Thema so sehr mag, ist das schon wirklich so, dass wenn ich morgens aufstehe und vielleicht mein Butterbrotmümmel mir eigentlich schon Gedanken darüber mache, so, ja, was kannst du denn gleich direkt als erstes programmieren, wenn du nicht gerade E-Mails checken musst? Und auch abends beim Zu-Bett-Gehen habe ich dann doch immer noch irgendwo das Paper in der Hand.
Gibt es noch soziales Umfeld?
Durchaus, ja, zum Glück. Und dazu werde ich auch immer häufiger gezwungen. Durchaus. Also so schlimm ist es dann doch noch nicht geworden. Also ich gehe auch noch auf Partys, ich besuche auch noch Familie und Freunde. Also ich sage hier und dort dann auch mal abends ab, ne? Oder auch am Wochenende ab, weil dann entsprechend irgendwie eine Paper-Deadline ist oder so, ne? Wo man jetzt gerade vielleicht seine Arbeit einreichen will und weil es denn jetzt vielleicht gerade irgendwo eine renommierte Konferenz ist und man doch gerne dabei sein will, dann kommt dann eben doch die Arbeit an erster Stelle und eben nicht die Familie. Natürlich immer zum Leidtragen der Familie, aber dann sage ich immer, es ist bald vorbei.
Jetzt kommt die typische Frage, von der ich weiß, dass Promovierende sie nicht hören wollen. Wann ist es denn vorbei? Was ist so deine Hoffnung, wie es jetzt weitergeht?
Ja, gute Frage. Also genau, die Frage ist ja, wann gibt man wirklich ab? Wann setzt man den Stempel drauf? Wann steht man beim Prüfungsamt und kann endlich dieses Schriftstück da einreichen? Ne? Das, was alle sehnsüchtig herbeisehen. Das kann natürlich niemand beantworten. Ne? Einfach aus dem Grund, weil Forschung eben nicht absehbar ist und auch nicht planbar ist. Aber irgendwo nächstes Jahr soll es dann doch zum Abschluss kommen. Also ja, irgendwo haben wir auch alle nur Zeitverträge, ne? Das heißt, wir werden dann irgendwo auch zum Abschluss gezwungen als Promoventen oder als wissenschaftliche Mitarbeiter. Und da bei mir auf jeden Fall noch die Anstellung bis Ende 2019 steht, kann ich es bis dahin auch ausreizen. Ist jetzt aber nicht die Sache, dass ich es bis dahin auch wirklich tue. Ne? Ich kann auch vielleicht schon Mitte nächsten Jahres abgeben, aber irgendwo Mitte, Ende nächsten Jahres muss ich dann auch mal wieder einen neuen Weg einschlagen.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen, runtergebrochen auf jetzt Bachelor- oder Masterarbeit. Wie kann das so offen sein? Weil weißt du nicht, was noch fehlt? Oder also du musst doch eigentlich so bei dem Prozess, den ich mir vorstelle, den du hinter dir hast, jetzt noch vor Augen haben, sozusagen, welche Kapitel du noch schreiben musst oder was dein Roboter noch lernen muss. Ist das nicht schon skizziert so ein bisschen?
Ja, skizziert vielleicht, genau. Also das, sagen wir so, das Big Picture steht, ne? Aber wie schon gesagt, Forschung kann man nicht exakt planen. Das ist, also bei einer Bachelorarbeit, da kann man vielleicht noch ein Gantt-Diagramm runterzeichnen, also einen Zeitplan. Bei einer Masterarbeit geht das auch noch irgendwo. Also im Endeffekt wird es ja auch vom Prüfungsamt vorgegeben, wie lange man benötigen sollte.
Es stehen genug Leute, die haben montags angemeldet und dienstags abgegeben, weil
ja,
die sich...
das gibt es auch nicht mehr. Das ist zumindest bei uns, glaube ich, verboten. Und eben bei einer Dissertation, also sagen wir, bei Bachelor- und Masterarbeiten ist das dahingehend absehbar, dass die Thematiken meistens eben von Promoventen gestellt werden oder eben vom Professor gestellt wird und diese Personen eigentlich schon so viel Ahnung von dem Thema haben, eine sehr abgesteckte Umgebung halt dem Studenten geben können und so ungefähr abschätzen können, okay, das wird genauso lang dauern. Weil ich mir schon erahnen kann oder erdenken kann, dass es funktioniert und dass es genauso funktioniert oder dass es einfach nur eine Reimplementierung von einem Paper ist oder. So bei einer Dissertation versucht man ja komplett neue Wege zu gehen, ne? Und das heißt, man beschäftigt sich eigentlich grundsätzlich mit Themen, mit denen sich vorher noch keiner beschäftigt hat, ne? Sonst wäre es ja nicht dissertationswürdig. Und das lässt sich eben doch sehr, sehr schlecht planen.
Angenommen, ich kann mir vorstellen, uns hören jetzt verschiedene Leute zu, die vielleicht gerade in diesem Masterarbeitsprozess sind und jetzt noch diese Frage sich stellen, promovieren oder nicht. Was würdest du denen gerade raten? Woran sollen die denken oder was sollte man sich vorher zu Herzen genommen haben?
Ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte nicht eine Dissertation anfangen, weil man gerade nicht weiß, was man sonst tun soll. Das wäre vielleicht der falsche Ansatz. Also man sollte schon mit Passion in die Sache reingehen. Es ist natürlich nicht verkehrt zu sagen, okay, ich fange erstmal an mit einem Stipendium, guck, was mich interessieren könnte und dann die Passion entwickeln. Ne? Das wird ja auch immer häufiger angeboten, dass so ein Professor eben sagt, okay, ja, du hast eine super Masterarbeit gemacht, vielleicht ist das Thema jetzt noch ein bisschen offen, aber wie wäre es, wenn du jetzt erstmal ein paar Monate bei uns ein Stipendium hast und mal guckst, ist das denn überhaupt was für dich? Ne? Also diesen Luxus gibt es nicht an allen Unis und am SciTech wird es aber doch sehr gelebt, dass die Leute sich erstmal so ein bisschen ausprobieren können, was auch sehr schön ist. Aber grundsätzlich ab einem bestimmten Zeitpunkt sollte man dann schon wissen, okay, das ist es, was ich will und dort kann ich eben Passion reinstecken, dort will ich Herzblut reinstecken. Und wenn man das sagen kann und beantworten kann, dann würde ich sagen, mach die Dissertation sofort.
Okay, das sagt Timo Kortenhals, der am SciTech über das Denken von Robotern promoviert. Vielen Dank, dass du uns alles hier erzählt hast, Timo.
Sehr gerne.